ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Seit über 20 Jahren kennen wir Ingo Zamperoni als profilierten Journalisten, erst als Reporter für Tagesschau und Tagesthemen, dann als Moderator des Nachtmagazins und schließlich der ARD-Tagesthemen. 2,5 Jahre war er, die meisten von uns wissen das, ARD-Korrespondent in Washington und mit seiner Frau Jennifer, Jiffer glaube ich genannt, hat er den Podcast Amerika, wir müssen reden. Also, wir haben beide US-Auszeiten hinter uns. Willkommen im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Guten Morgen, lieber Ingo Zamperoni.
Guten Morgen, vielen Dank.
Wie müssen wir uns denn die Wahlnacht bei den Zamperonis vorstellen? Eine Amerikanerin, ein deutscher News-Junkie, Kinder früh ins Bett mit Tüte Chips und Energy-Drinks vor dem Fernseher?
Ja, also so wird meine Frau den Wahlabend auf jeden Fall verbringen, auf dem Sofa. Und wir haben ja in diesem Wahlkampf ja auch schon uns die Debatten, die dann nachts um 3 deutscher Zeit ja erst losgingen zur Primetime in den USA, um die Ohren geschlagen, die Nächte. Und dann das verfolgt. Aber ich werde allerdings etwas einen Vorteil haben, einen Standortvorteil buchstäblich, denn ich werde in Washington D.C. sein.
Ah, okay, dann sprechen wir miteinander kurz vorm Abflug hier.
Genau, also ich übermorgen, glaube ich sogar, ist der Flug, weil ich ja eine Vorbereitung mache und dann auch ein paar Beiträge noch drehe bis dahin. Aber ich werde dann die Tagesthemen am Wahltag, dem Dienstag und aber für die deutschen Zuschauer noch viel wichtiger, den Mittwoch. Denn wenn wir am Dienstag senden, läuft die Wahl ja noch. Das ist ja nachmittags
ganz genau.
In den USA. Und am Mittwoch dann die Ergebnisse hoffentlich, die es dann vielleicht geben wird, präsentieren. Und ja, insofern habe ich
wir
so
wir werden dabei sein. Und den Jetlag müssen Sie dann bei der kurzfristigen Anreise und sofortigem Einsteigen in aller möglichen Analysen und die Situation überblicken, dann ja einfach ignorieren, oder?
Ja, das muss weggedrückt werden einfach und los geht's. Also mitten reintauchen und reinspringen und genau. Und es wird trotzdem auch eine lange Nacht für uns, auch in Washington an dem Dienstag, weil ich glaube, am 5. November werden wir nicht unbedingt sofort abends, wie wir das in Deutschland gewohnt sind, wenn dann die erste Prognose um 18 Uhr kommt und dann gleich Hochrechnung eine halbe oder dreiviertel Stunde später die erste. Das werden wir, glaube ich, so nicht haben, weil es doch sehr groß ist, das Land viel ausgezählt wird und vielleicht eben auch juristische Einsprüche eingelegt werden hier und dort. Also ich bin mal gespannt. Beim letzten Mal hat es, glaube ich,
Von welcher Seite könnte das denn kommen? Reden wir heute noch ein bisschen mit drüber, aber das ist natürlich auch kein ganz normaler Einsatz dann. Auch wenn Sie jetzt schon so lange im Newsgeschäft sind, ist das doch etwas Besonderes.
Auf jeden Fall. Also das ist immer ein Highlight und für mich persönlich nochmal besonders. Und weil die USA eben auch so ein wichtiges Land sind. Und ich glaube, diese Wahl, kann man glaube ich ohne zu übertreiben behaupten, ist so wichtig auch für Deutschland, für Europa und irgendwie den Rest der Welt auch wie lange keine mehr gefühlt. Und insofern, ja, ist das was ganz Besonderes und ich freue mich da auch mal aus dem Studio rauszukommen. Wir werden auf einer Dachterrasse sein mit Blick aufs Weiße Haus. Da ist das Studio aufgebaut, das Außenstudio und ja,
sehr schön.
Sehr gespannt.
Also die Location stimmt schon mal. Und es ist auch kein künstlicher Screen, sondern das tatsächliche Weiße Haus dann im Hintergrund. Ja. Und wie lange haben Sie jetzt gerangelt mit Jesse Welmer, wer dann fahren darf? Wovon hängt das ab?
Ach, wir machen es eigentlich immer so ein bisschen in AB-AB-Rhythmus. Und Jesse war ja gerade in Tel Aviv zum Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel. Und das war natürlich extrem spannend auch. Und da durfte sie da mal raus. Dann bin ich jetzt für die Wahl in Washington.
Mal
und dann
raus klingt wie, wir machen das Rolltor auf und ihr habt Ausgang.
Naja, also ein bisschen ist man ja als Moderator, ich bin ja Journalist geworden, um Reporter zu sein ursprünglich und habe mich dann auch nicht gewehrt und freue mich auch über meinen jetzigen Job, aber man ist dann doch sehr viel im Studio, am Schreibtisch, man telefoniert, man recherchiert, man liest auch viel und aber so das Reporterherz, das in einem schlägt, das freut sich dann immer, wenn man mal eben so Ausflüge machen kann nach
wird
draußen.
Wird bei dieser Reise auf jeden Fall befriedigt. Wenn wir nochmal auf die Fernsehlandschaften Amerikas schauen, ist es ja anders als bei uns ARD und ZDF, also Nuancen gibt es natürlich, Unterschiede auch bei den Kollegen und Kolleginnen. Aber Fox News und CNN trennen Welten. Laufen dann die Bildschirme bei Ihnen parallel oder was sind dann Ihre Quellen auch für die Vorbereitung?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja bei den Drehreisen diesen Sommer und Herbst für unsere neue Wahldoku haben wir ja auch viel in Hotels die Nächte verbracht. Und mein erster Impuls ist immer, Fox News anzumachen, um zu gucken, was Millionen Menschen in den USA als Nachricht präsentiert bekommen. kommen und mit welchem Spin das reingeht. Und es ist auch gut, dass Sie gerade CNN gesagt haben oder MSNBC. Auf der anderen Seite ist das ja so ähnlich, dass es da auch so eine gewisse Note gibt im politischen Spektrum. Und das ist total wichtig, auch da reinzuhören. Und mein Schwiegervater, der ja republikanisch wählen wird.
Oh mein Gott, Paul!
Ja, genau, und Paul, da läuft natürlich viel Fox News und das ist total wichtig, um zu verstehen.
Was ist nur los mit Paul? Das ist, da muss doch die Familien-WhatsApp-Gruppe heiß laufen.
Ja, die läuft immer wieder. Und bei dieser Wahl mit all diesen Wendungen, die es dieses Jahr gab, von wirklich? Kandidatenwechsel bis Attentatsversuch und all sowas, da glühten die Drähte schon ziemlich heiß.
Und unsere Familien sind beide im Swing State Wisconsin. Also meine Austauschfamilie von Fargo ist rübergezogen, North Dakota, nach Wisconsin. Also very important.
Absolut.
Wir haben viel zu besprechen und wir freuen uns, dass Sie diesen Sonntag mit uns teilen. Lieber Ingo Zamparoni, lassen Sie uns doch nochmal gucken, wie läuft denn eine US-Wahl ab? Da sind ja größere Unterschiede als bei uns in Deutschland. Also man muss sich vorher registrieren, wenn man wählen will. Mhm. Das heißt ja, ich muss mich kümmern als Wähler oder Wählerin. Ist das gut oder schlecht?
Es ist eher schlecht zunächst mal, weil es eine kleine Herausforderung ist. In Deutschland haben wir ein Meldewesen, das heißt, jeder ist registriert. Die Behörden und die Ämter wissen, wo man einen Wahlzettel, eine Wahlbenachrichtigung hinschicken muss. Und dann landet das bei uns ein paar Wochen vorher im Briefkasten. Und entweder macht man Briefwahl oder geht am Wahltag hin. Alles easy. In den USA muss man sich tatsächlich registrieren, weil es kein Meldewesen gibt und keiner weiß, wer wo ist. Und dann muss man nachweisen, dass man in dem Bundesstaat auch wirklich beheimatet ist. Und dazu braucht es noch nicht mal einen Lichtbildausweis. In manchen Staaten reicht im Prinzip die Stromrechnung oder vom Wasserwerk die Rechnung. Und das ist,
ist ja bei uns echt unvorstellbar, ja?
Ja, das ändert sich so langsam. Ich glaube, so in 2 Jahren werden die Amerikanerinnen und Amerikaner tatsächlich auch einen Lichtbildausweis tragen müssen, wenn sie keinen Führerschein haben. Pass haben sowieso viele Amerikaner nicht. Insofern ist das schon ein bisschen skurril. Und dann muss man sich da anmelden. Dann kann man sich entweder als Demokrat oder als Republikaner registrieren lassen. Man kann
Wird man so ein bisschen eingeordnet oder ordnet man sich selber ein? Was ist denn mit denen, die noch nicht sicher sind?
Die können sich dann als Independents registrieren lassen. Also man muss sich nicht da festlegen. Das hat aber auch eher mehr damit zu tun, wo man sich bei den Vorwahlen dann einreiht und mitstimmen kann. Es gibt manche Bundesstaaten, da kann jeder mitstimmen bei den Vorwahlen, diesen Primaries, wo die Kandidaten ja dann bestimmt werden. Und es gibt Bundesstaaten, wo man eben nur, wenn man als Republikaner registriert ist, sich dann auch dabei beteiligen kann, welcher Kandidat
für
die Republikaner
ist. Ist doch ganz anders als bei uns. Es ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Wichtigste Armee für die westliche Welt. Und doch gibt es eigentlich nur 2 maßgebliche Parteien. Was macht diesen Reiz dann aus, wenn es eigentlich nur 2 Parteien gibt?
Na, es ist ja nicht in der Verfassung so festgeschrieben. Es gibt ja auch andere Parteien. Aber durch dieses Winner-Takes-All-Prinzip ist es seit 150 Jahren, glaube ich, gibt es das nicht mehr, dass eine andere Partei als die Republikaner oder die Demokraten den Präsidenten stellen. Und es wäre so ein bisschen, als würde bei uns in Deutschland nur die Erststimme zählen und nicht die Zweitstimme. Also es gibt kein Verhältniswahlrecht. Und dann wäre das bei uns ja auch so. Wir erleben das ja in England, in Großbritannien ist es ja auch so mit diesem Direktwahlsystem. Dann setzen sich halt eher die größeren Parteien durch und die anderen haben keine Chance. Und Leute wollen die doch nicht verschenken. Also die sagen, ja, ich will weder noch wählen, aber wenn ich jetzt die Grünen oder die Libertären oder was es da noch so gibt wähle, die kommen ja eh nicht ran, dann kann ich das auch gleich sein lassen. Also insofern ist ein System, das halt auf Klarheit entweder A oder B ausgerichtet ist und auch seine Vor- und Nachteile hat. Ich glaube,
was wäre ein Vorteil?
Ein Vorteil ist immer, dass man quasi relativ schnell weiß, der oder der oder die. Und nicht so, da gibt es noch Koalitionsverhandlungen oder dass vielleicht jemand, der sich nicht...
Zieht sich dann ja manchmal, ne, bis eine Koalition dann auch steht.
Mhm. Genau, und dann sehen wir gerade aktuell in Deutschland, wie schwierig das dann auch ist, ne, sondern da verlaufen die Kämpfe in den Parteien, aber dann ist es relativ klar entschieden. Das ist so ein Vorteil. Auch dieses ganze Electoral College-System ist ja auch schwer nachzuvollziehen, dass es sein kann, dass auch wenn jemand nicht die absolute Mehrheit im gesamten Land gewinnt, trotzdem Präsident werden kann, wenn er an der richtigen Stelle die meisten Stimmen hatte. Also das ist halt historisch gewachsen. Es ist damals so eingeführt worden, weil man die kleinen Bundesstaaten, die wollten sich nicht ständig von den Großen unterbuttern lassen und dann hat man so eine Art Balance geschaffen. Und man darf auch nicht vergessen, es ist sehr basisdemokratisch in den USA. Am 5. November wählen die Menschen nicht nur einen Präsidenten oder eine Präsidentin, sondern da haben die seitenweise Wahlzettel. Da wird dann auch noch der Sheriff und der lokale Bezirksanwalt und was auch irgendeine Petition und irgendein Volksbegehren. Also es wird sehr, sehr viel dabei. Und natürlich die Abgeordneten für den Kongress, die werden dabei ja auch gewählt.
Also die Liste ist lang, der Wahlzettel ist lang. Wenn uns beiden jetzt jemand zuhört an diesem Sonntagmorgen und irgendwie denkt, ja klar, am 5.11. wird gewählt, Zamparoni, Tony ist aufgeregt, klar, weil er auch seine Familie da hat. Aber was sagen wir denn, warum es auch uns als Deutsche, als Europäer ganz intensiv betreffen wird, wie diese Wahl ausgeht?
Na, zunächst mal, weil die Amerikanerinnen und Amerikaner unsere wichtigsten Partner außerhalb der EU, außerhalb Europas sind. Kein anderes Land ist so eng mit uns auf so vielen Ebenen. Wirtschaftlicher Natur, militärischer, sicherheitspolitischer Natur verankert, aber auch akademischer und persönlicher, wie in meinem Fall. Aber Millionen andere Menschen haben auch Beziehungen über den Atlantik, in welcher Form auch immer. Also insofern ist das schon sehr, sehr wichtig, was dort passiert. Jetzt ist es für die Amerikaner oft so, der Präsident ist nicht ganz so wichtig für deren Alltag, wie zum Beispiel der Gouverneur oder der Bundesstaat, wie da die Rechtsprechung ist, in dem man lebt.
Aber die großen Fäden, in welchen Bündnissen bin ich oder das, was Trump hier ankündigt teilweise, aus welchen Bündnissen steige ich auch aus, das hat ja auch Einfluss auf uns.
Absolut. Und deswegen sage ich ja gerade, die sicherheitspolitischen Aspekte haben durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine natürlich nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und früher, glaube ich, hat man sich so überlegt, naja, wir haben uns ein bisschen im Windschatten der Amerikaner immer ganz wohl gefühlt und jetzt sehen wir, wenn
damit ist ja jetzt Schluss, ja. Da sollen wir ja auch mehr Verantwortung übernehmen. Das haben sie ja alles rausgekitzelt aus dem ehemaligen Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte. Es ist sehr gut, dass Sie heute da sind, Ingo Zamperoni. Der eine ist einer der bekanntesten Menschen der Welt, ist Milliardär, war erfolgreich im Fernsehen zu sehen und schon mal US-Präsident. Gefühlt ist Donald Trump schon seit fast, ich weiß nicht, 10 Jahren im Dauerwahlkampf. Seine Herausforderin, Kamala Harris, ist jetzt gerade Vizepräsidentin. Da hat man nicht so viel von ihr mitbekommen. Ingo Zamperoni ordnet das heute alles ein bisschen für uns ein. US-Wahlkampf, wenn wir drauf schauen, sagen wir dann als Deutsche, das ist irgendwie anders als bei uns?
Ja, auf jeden Fall.
Alleine, ja. Dass die sich überall in Bundesstaaten präsentieren und Reden halten, ne?
Gut, das machen Kandidaten hier ja auch in den Bundesländern, aber es ist halt vor allen Dingen schräg, auf welches sich konzentriert. Also die meisten verschwenden nicht ihre Zeit, um in North oder South Dakota Wahlkampf zu führen.
Das tut mir jetzt sehr, sehr weh. Da hatte ich sehr schöne Highschool-Jahre. Ja. Grüße gehen raus an Pat und Keith.
Ist auch ein wunderschöner Staat und eine ganz schöne Region da.
A bit boring.
Ein bisschen flach vielleicht, aber hat auch seine Reize. Aber in der Tat, dort ist relativ sicher, wie die Menschen wählen und an wen die Electoral College-Stimmen gehen werden. Insofern konzentrieren sich die Kandidaten eben auf diese wenigen Swing States, wie zum Beispiel der Heimatstadt meiner Frau, Wisconsin, oder Pennsylvania, ein ganz wichtiger. Und ich glaube, insgesamt kann man sagen, der ganz große Unterschied ist auch mehr Show. Also Wahlkampf in den USA ist extrem teuer, weil es sehr viel über Fernsehspots und solche Dinge geht. Das ganze Land muss abgedeckt werden, nicht nur ein Bundesstaat. Und das muss man Donald Trump lassen. Es ist immer eine gewisse Show und man weiß nie so richtig, was passieren wird. Und das ist, ich sag mal, wir hier in Deutschland mögen es ja immer ein bisschen nüchterner vielleicht, ein bisschen besonnener. Ja.
Ja, wenn man Olaf Scholz mit Herrn Trump vergleicht, ist das natürlich so.
Genau, das ist ein großer Unterschied.
Sie müssen ja auch neutral bleiben, Herr Zamperoni. Aber was ist denn Vorteil, eben der lange Vorlauf, den der ehemalige Präsident Trump hatte, oder der frische Wind, den wir jetzt haben? Wir wissen alle, warum Kamala Harris jetzt in dieser Position ist, weil Joe Biden einfach es gesundheitlich, mental vielleicht nicht mehr so schafft. Mhm. Also was ist der Vorteil? Bekannte Person oder bekannte Parolen?
Ich glaube, bekannte Person war für Donald Trump 2016 schon ein Riesenvorteil gegen all die anderen Kandidaten in seiner Partei. Und das ist nach wie vor ein Riesenvorteil.
Obwohl er schon jetzt auch vor der ersten Amtszeit ja umstritten war. Er verbreitet Fake News, er liebt die Lügen. Seine Anhänger standen kurz vor Bürgerkrieg nach seiner Niederlage. Ja, warum ist er überhaupt noch im Rennen?
Ja, das ist schon erstaunlich, wie er eigentlich weg vom Fenster schien, nachdem er dann aus dem Weißen Haus ausgeschieden ist und dann jetzt die Partei so auf Linie getrimmt hat. Ich glaube, er hat da sich einfach mit seiner Botschaft am besten durchgesetzt. Dieses Make America Great Again findet noch mehr Anklang als vielleicht noch vor 8 Jahren, als er zum ersten Mal kandidiert hat.
Das ist jemand, der den Wahlsieg von Joe Biden nicht anerkannt hat. Also so jemanden kann man doch keine...
Millionen Republikaner tun das auch, weil sie ihm da glauben oder folgen. Also das ist natürlich ein Problem für die Demokratie.
Es fällt mir schwer, mich nicht aufzuregen.
Und das Entscheidende ist, dass ganz viele Republikaner, so wie mein Schwiegervater auch, es irgendwie schaffen, Donald Trump, die Person, aber auch selbst den Kandidaten von der Plattform der Republikaner zu trennen. Die sagen, ja, den finden wir selber auch nicht gut oder der ist zu laut, der sollte mal die Klappe halten und was er da alles von sich gibt. Aber dafür, wofür die Republikaner stehen, für entweder die Sicherung an der Grenze, das ist uns wichtig, zu Mexiko, oder niedrigere Steuern, um die Wirtschaft wieder anzukuppeln. Ganz viele Menschen haben uns gesagt beim Dreh für unsere Doku, mir ging es unter Trump besser.
Das können wir auch mal sagen, wirklich nochmal Trump America? Also das ist nochmal die Frage und so heißt die Doku auch. Ist schon abrufbar ab übermorgen in der ARD Mediathek und läuft dann am 4.11., wenn Sie schon drüben sind. Ne?
Genau, in der ARD dann um 20.15 Uhr am 4. November.
Natürlich in der ARD.
Genau. Also das ist in der Tat, die viele schaffen es dann zu sagen, okay, den finde ich persönlich nicht, aber nun ist das mal der Kandidat. Es gibt halt jetzt keine Option, irgendwie anders zu wählen. Und vor allen Dingen, es ist weniger eine Wahl für den einen oder die andere Kandidatin, sondern gegen den einen oder die andere Kandidaten. Also viele Republikaner haben Angst, dass unter den Demokraten oder Kamala Harris, die kommt auch noch aus diesem Hippie-Staat Kalifornien so ungefähr, ja, also dass dann irgendwie der, wie sie es nennen, Sozialismus dann kommt. Also
das ist ja die Formulierung der Gegenseite. Aber wieso kann er nicht einfach bei diesen nüchternen Themen bleiben? Kann man ja sagen, man hat das Thema Migration auf der Agenda, Grenzkontrolle und so weiter. Wird er denn dann anders wahrgenommen in Amerika ja offensichtlich, nicht nur bei ihrem Schwiegervater, sondern bei vielen Wählern, als in Deutschland?
Ja, ich glaube, wir gucken in Deutschland, es hat sich ein bisschen gelegt über die Jahre, aber gerade besonders am Anfang mit einer sehr, ich sag mal, einer Anti-Trump gefärbten Brille auf die Wahl und auf dieses Land. Und es gibt Gründe, warum Menschen für Trump oder die Republikaner wählen, eben weil sie unzufrieden sind mit der wirtschaftlichen Lage, mit der Inflation. Und dann ist es fast unabhängig oder egal, ob jemand ein Präsident dafür verantwortlich ist, wie gerade die Wirtschaft läuft oder nicht. Mhm. Das sind ja oft ganz andere Faktoren wie Kriege und Wirtschaftslagen global und so. Aber es wird dann halt ein bisschen kurzfristig vielleicht geguckt und sagt, also mir ging es unter Trump besser, jetzt geht es mir nicht so gut, also brauche ich einen Wechsel oder will ich einen Wechsel.
Also so auch eben gedacht, gut, das machen ja auch einige Wähler und Wählerinnen natürlich auch bei uns, dass man schaut auf die persönliche Situation. Nur das hat ja auch einen Einfluss auf den Umgang, wie wir politisch miteinander umgehen. Und der ist ja offensichtlich sehr viel rauer und sehr viel direkter geworden. Nochmal die Frage, was passiert, wenn Donald Trump tatsächlich erneut die Wahl gewinnen würde?
Ich glaube, das ist gar nicht so leicht vorherzusagen, obwohl es schon mal eine Präsidentschaft Trump gab, aber es ist ja so sein Wesen, dass es sehr erratisch ist, also dass da wenig Strategie dahinter zu sein scheint und sehr viel zwischen Baum und Borke entschieden wird. So richtig verlässlich, glaube ich, kann man das gar nicht, anders als bei Harris, wo man denken würde, okay, die zieht die Linien so ein bisschen weiter, wie Joe Biden sie jetzt auch gelegt hatte.
Wenn Romney und andere jetzt schon sagen, also den würde ich, glaube ich, nicht nochmal unterstützen, ist das schon so ein kleiner Hinweis?
Ja, oder auch ganz viele ehemalige Kabinettsmitglieder oder ehemalige Militärs. Und dann sagt Trump, naja, die sind alle sauer, weil ich sie alle gefeuert habe. Deswegen reden die jetzt schlecht über mich. Also ich glaube, was bei Trump ein wesentlicher Motor ist, ist immer dieses Transaktionale, sagt man in Amerika. Also quasi immer nur gucken, was kommt unterm Strich für mich dabei raus. Also für mich Amerika in dem Sinne. Und das ist natürlich dieses Bilaterale entspricht überhaupt nicht unserem, gerade wie wir das gerne haben, multilateral eingebettet in Bündnisse und zusammen mit anderen, bloß nicht alleine.
Aber anders geht's doch eigentlich gar nicht momentan bei unserer vernetzten Welt. Politisch, wirtschaftlich, es geht doch nicht anders als Kooperation. Offensichtlich gibt's ja eine andere Haltung, es geht auch mit Konfrontation.
Naja, es ist eher so dieses Divided Impera, ne? Also teilen und herrschen und dann quasi ist es viel einfacher, als wenn man sich zum Beispiel jedes einzelne Land in der EU vorknüpft, als wenn man mit dem ganzen Block verhandeln müsste. Und dennoch glaube ich nicht, dass auch an Donald Trump, auch wenn er damit jetzt so kokettiert mit der NATO oder so, was er früher gesagt hat, der kann jetzt nicht einfach so von heute auf morgen mit einer Unterschrift da aussteigen. Und es gibt ja in diesem System der Checks and Balances ja auch noch ein Kongress. Da ist auch wichtig, wie der besetzt ist, ob da eher Demokraten oder Republikaner mit an der Macht sind. Und
ich weiß nicht, ob ich jetzt ruhiger schlafen werde. Jetzt einfach, ich merke,
es ist ein Stresstest.
Es ist wirklich ein Stresstest. Es ist ja ein Stresstest für das Land. Es ist auch eins, aber eben auch für Europa. Und letztendlich ist das ja eine Wahl, auf die ganze Welt schaut. Er hat zwei Attentaten knapp entronnen. Das eine hat das Ohr getroffen, der andere lag ja im Gebüsch auf seinem Golfplatz. Hat das nochmal einen Einfluss darauf?
Na klar, es hat natürlich dieses Bild, wie er da mit blutüberströmtem Gesicht und die Faust reckt und fight, fight, fight. Das ist immer diese Projektion der Stärke. Das muss man Donald Trump einfach lassen. Er ist ein Meister des Marketing. Und ich habe das auf Tassen und T-Shirts überall schon gesehen, dieses Bild, dieses ikonische Bild.
Ist ja wie so ein
Bild.
Reflex eigentlich. Also angenommen, wir bekämen einen Schuss ans Ohr, würden wir sofort aufspringen und die Faust recken. Ja. Aber das kann er. Er kann polarisieren und er kann Momente nutzen. Das werden dann fast schon ikonische Momente.
Ja, und Emotionen und auch Ängste schüren. Mhm. Das ist ja auch das Wesen von Populismus. Und dass er da sagt, hey, ob das dann stimmt, ob es dann wirklich so kommt, ob er wirklich all das, was er dann verspricht, da würden Republikaner sagen, na gut, viele Politiker versprechen das Blaue vom Himmel und dann mal sehen. Aber bei ihm ist natürlich nochmal eine andere Stufe. Und ich glaube, das ist so der Aspekt, dass bei ihm quasi diese Projektion von Stärke immer ein wichtiger Faktor ist, der verfängt.
Warum ist es in Deutschland treten ja Kanzlerkandidaten, wo es nicht richtig gerockt hat, die nicht gewinnen, nicht wieder an? Das ist in Amerika anders.
Weil es in den USA, das darf man nie vergessen, kein wirkliches Parteiensystem gibt wie bei uns. Jeder, der das nötige Kleingeld, das nötige Ego hat, kann seinen Hut in den Ring werfen. Und selbst wenn die Parteien eigentlich in diesem Vorwahlsystem auswählen und nicht zu ihrem Kandidaten machen, kann man trotzdem sagen, okay, dann versuche ich es als Independent oder also man braucht die Partei per se nicht.
Gut, da muss man aber auch einen großen Dispo-Kredit haben, reiche Freunde oder selber ein gut gefülltes Bankkonto. Ja. Geld spielt eine große Rolle. Ja. Und da ist ja Kamala Harris dann auch sehr rasch supported worden. Ne? Da sind ja auch große Töpfe aufgemacht worden, die ja eine Zeit lang verschlossen waren bei den Demokraten.
Absolut. Also da ist ja unheimlich viel Reichtum in den USA. Und da gibt es ja diese verschiedenen Parteispender oder Kampagnenspender, die dann da Millionenbeträge da einfach mal überweisen. Und die Kriegskassen beider Seiten sind ziemlich gefüllt und man braucht also wirklich Millionen. Und es wird wahrscheinlich auch diese Wahl wieder alle Rekorde gebrochen haben. Also das ist schon Wahnsinn und irre. Aber der Vorteil dieses ganzen sehr aufwendigen, sehr komplizierten Systems ist eben, oder die Idee dahinter ist auch, dass sich ein Kandidat dann wirklich durch so eine Art Stahlbad geht und wirklich jeder Stein wird umgedreht und
jede alte Affäre aus deiner Highschool wird dir
absolut
hochgezogen.
Absolut, ja, also wirklich.
Du mal einen Joint geraucht hast oder warst mal auf dem, weiß ich.
Ja, und das wird alles, also das wird wie so eine Art Interviewprozess, wenn man so möchte. Und wenn man das alles geschafft hat und überlebt hat, also im politischen Sinne, dann ist man gewappnet für dieses Amt, das ja dann zum mächtigsten Amt der Welt in gewisser Weise führt und dann mit all den Krisen und Herausforderungen, die man da braucht. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber es ist schon irre, was da... Also
was packen Sie denn ein? Was muss denn unbedingt mit in den Koffer?
In die USA?
Kurze Antwort. Ihr Trump-T-Shirt oder Ihre Kamala Harris-Bettwäsche? Was muss mit?
Nee, auf jeden Fall einen Adapter für einen Stecker.
Lassen Sie uns doch mal ein bisschen auf Kamala Harris schauen. Eine 60-Jährige, die frischen Wind in die Politik bringt. Das ist die Hoffnung der vielen Menschen. Sie ist seit Ende August Präsidentschaftskandidatin in den USA. War sie schon ein Thema, als Sie drüben gedreht haben für die Doku?
Ja, das Interessante ist, diesmal haben wir die Doku in Abschnitten. Meine Co-Autorin Birgit Wernke und ich hatten überlegt, dass wir sagen, okay, möglichst nah ran an die Wahl natürlich, um Entwicklungen abzugreifen, aber vielleicht auch eine Entwicklung von Anfang an des Wahlkampfs mitzunehmen. Deswegen haben wir so in Etappen ein bisschen gedreht und anfangs war es eben noch Biden gegen Trump und dann mussten wir eben noch 1, 2, 3 Drehs mehr machen, um das wieder aufzufangen, als dann plötzlich Harris
Sie
wurde.
Sie mussten noch mal rüber, das tut mir leid. Klar, Sie waren, glaube ich, auch auf dem Parteitag der Democrats, ne?
Ja, also im Rahmen. Wir waren zu spät akkreditiert und konnten nicht rein, aber wir haben quasi drumherum, das war ja weitläufig abgesperrt da in Chicago, das United Center, und dann haben wir da aber die Leute, Delegierte getroffen und mit denen gesprochen und drumherum, also ein bisschen auch die Atmosphäre geschnuppert, und ich glaube, da war, glaube ich, diese Erleichterung vor allen Dingen auch, dass es noch gerade mal so gut gegangen ist, dass jetzt überhaupt eine Chance besteht, wieder das Weiße Haus zu gewinnen für die Demokraten, die war da sehr, sehr stark spürbar.
Also mit Joe Biden wäre das nicht so gegangen. Nee. Also dieses Stolpern und das Verdrehen der Namen, das hat ja schon was von, oh mein Gott, bitte nehmt ihn runter von der Bühne. Wir hatten ja alle jedes Mal Angst.
Ja, und genau das ist der Punkt. Also nicht, dass er vielleicht noch mal ein paar mehr Patzer gemacht hätte, sondern eher, dass es jedes Mal ein Thema gewesen wäre. Schafft er es unfallfrei durch die Pressekonferenz oder den Gang lang nur und solche Dinge. Es wäre ständig Thema geworden. Und gerade diesem Kontrast zwischen dem schwächelnden älteren Joe Biden und dem dann doch, der nur 2, 3 Jahre jünger ist eigentlich, aber doch sehr viel vitaler wirkt, Donald Trump.
Plötzlich ist Alter ein Thema, ja, und 60 ist jung. Das beruhigt mich. Das beruhigt mich, ehrlich gesagt.
Ist es doch auch, oder?
Ja,
also
natürlich. Aber
das ist neue 40.
Wird sie ausreichend Zeit haben?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, die Demokraten brauchen Begeisterung fürs Wählen mehr noch als die Republikaner. Die sind ein bisschen verlässlicher. Und gerade die jüngeren Wähler. Man hat das gemerkt, wenn ein Kandidat Begeisterung entfacht hat, wie ein Barack Obama oder ein Bill Clinton, dann hat das geklappt. Und wenn das so ein Al Gore oder ein John Kerry war, alles valide Kandidaten, aber ja, genau. Und dann, ja, und dann ging es eben schief in die andere Richtung. Ja. Und das ist so ein bisschen jetzt wieder gewesen, das wäre unter Biden, den hat man vor 4 Jahren, haben den viele quasi gewählt, um nicht Trump wiederzubekommen.
Das, was Sie vorhin gesagt haben, jemanden nicht wählen wollen.
Eine Verhinderungswahl. Oder,
obwohl er ist ein, wir haben jetzt über das Alter gesprochen, über das Stolpern, er ist ein sehr, sehr kluger Kopf.
Absolut.
Er ist jemand, der langfristige Pläne hegt, der Visionen auch benennen kann, der ein Ziel hat für die demokratische Welt und für die westliche Welt.
Und der auch in seinem Land vieles umgesetzt hat in dieser Amtszeit. Ne? Also Inflation Reduction Act und das Infrastrukturpaket, das er geschnürt hat. Also da ist jetzt schon auch, und vor allen Dingen von der Pandemie kommend, ne? Also das umzusetzen. Das ist schon, da ist ihm eines gelungen. Ich glaube, deswegen hat er auch so lange noch festgehalten, weil er sagte, ich habe Trump schon mal geschlagen, das muss ich nochmal schaffen und ich habe doch was vorzuweisen.
Was werden denn die Themen der Amtszeit von Kamala Harris sein? Sie gilt jetzt als Hoffnungsträgerin, als Vizepräsidentin, ist jetzt auch nichts Neues, aber haben wir immer alle gedacht, wo ist die eigentlich?
Ja,
was macht die? Sie hat jetzt keine leichten Themen gehabt, innenpolitisch, aber jetzt auf einmal strahlt sie so heraus und wirkt ja auch sehr, sehr stark. Was sind ihre Vorteile? Ist sie gut vorbereitet?
Also vorbereitet, besser kann man, glaube ich, gar nicht sein, weil sie ja quasi im Weißen Haus mit aktiv ist. Man darf nicht vergessen, dass diese Position eigentlich nicht so zentral ist. Sie spielt selten eine Rolle. Außer es ist eigentlich nur ein Job, den ein Vizepräsident hat.
Ready sein, wenn der andere umfällt.
Genau. Also da zu sein, zu existieren, damit es kein Vakuum gibt, kein Machtvakuum und es nahtlos übergehen kann. Aber sonst sind die eher im Hintergrund und haben keine große Rolle. Und deswegen hat man manchmal vielleicht zu viel erwartet auch von Kamala Harris. Aber letztlich hat sie natürlich an allen Prozessen teilgenommen und würde quasi den Staffelstab nur seitlich rübergeschoben bekommen und dann weiterrennen damit sozusagen.
Aber also, so einfach läuft's ja in Amerika auch nicht. Also sie ist ja jetzt auch auf so einer Art Roadshow, ja. Mhm. Also egal, ob sie bei großen Radiostars sitzt oder ob sich Prominente bekennen, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Was sagt denn ihre Family-WhatsApp-Gruppe zu Kamala Harris? Da ist also, ja die Schwiegermutter, der neue Mann der Schwiegermutter, der Cousin.
Ist irgendwie ist eine ganze dabei. Ja, wir haben ein paar alte Bekannte, wie meine Schwiegereltern, wir haben ein paar neue, wie ein Cousin meiner Frau.
Neue, genau.
Also ich glaube, ist es wieder, sowohl meine Frau als auch mein Schwiegervater, der Republikaner wählt, würden sagen, ist es egal.
Ich ignoriere Paul jetzt einfach.
Ja, genau. Also sowohl Paul als auch Jiffer würden sagen, ist es egal, wen die eine Seite aufstellt. Ich würde auch einen Blumentopf wählen, solange die andere verhindert wird. Und es ist halt dieses Zementierte und diese Gräben, die sind halt sehr stark verfestigt. Und noch mehr habe ich das Gefühl, als vielleicht vor 4 oder 8 Jahren. Und für Harris spricht aber auf jeden Fall, dass es das erste Mal eine Frau wäre. Das ist wirklich überfällig, muss man ja wirklich sagen, dass das in den USA passiert. Aber wir haben in der Doku auch eine Stimme von einer Frau, die sagt, nee, das traue ich dir nicht zu.
Während bei uns ja während eines Wahlkampfs so an den Laternen mal so ein paar Plakate hängen, kümmern sich in den USA die Bürger und Bürgerinnen selbst um Werbung für ihre Kandidaten. Ja, da gibt's, Sie haben schon erwähnt, Kappen, T-Shirts, Tassen, aber auch man stellt Schilder mit Walls, Harris, Walls in den Vorgarten oder mit Trump und seinem potenziellen Vizepräsidenten. Das heißt doch eigentlich, Amerikaner sind viel mehr involviert und viel leidenschaftlicher als wir.
In gewisser Weise, nein, das ist schon kurios. Ne? Natürlich gibt es auch ein Wahlgeheimnis und man ist allein in der Wahlkabine. Aber dieses zur Schaustellen, für welche Seite man steht, das ist schon erstaunlich in diesen Vorgärten oder diese Sticker, diese Aufkleber.
Da sind wir doch viel
Aufkleber.
Zurückhaltender, heimlicher, vielleicht auch ein bisschen verklemmter. Also manche reden ja noch nicht mal darüber in der eigenen Familie, wen sie wählen.
Ja, das
Grüße
ist
gehen raus an meine Verwandtschaft.
Das ist wirklich ein bisschen Mentalitätsunterschied. Also das dass man da schon offener ist und ziemlich schnell ein bisschen so einen Gedanken oder eine Idee hat. In Deutschland weiß ich von sehr, sehr vielen auch Bekannten, ehrlich gesagt, nicht, was sie wählen. Es gibt natürlich auch mehr Möglichkeiten, mehr Parteien.
Was wählen Sie denn, Herr Zampagni? Was steht in Ihrem Vorgang? Ja, nicht lachen. Das würden wir nicht sagen, oder?
Nee, das würden wir nicht sagen. Und in den USA ist das relativ klar, oft, also natürlich nicht bei allen, aber...
Also mir können Sie es sagen.
Ja, genau, nur unter uns, ne?
Ja, genau. Aber prominente Stars mit eigenen Millionen, Milliarden Followerschaft bekennen sich. Mhm. Zum Beispiel, wir haben eben über Kamala Harris gesprochen, ja, ganz deutlich. Also wenn Taylor Swift sagt, ja, hallo, ich, die Katzenfrau, will jetzt auch Kamala Harris, dann hat das natürlich einen Einfluss. Genauso wie in ihrer aktuellen Doku, wirklich nochmal Trump America, sind sie mitten im Gespräch mit Kid Rock. Und da ist jetzt auch kein Geheimnis, dass der Trump liebt.
Ja, das ist ziemlich offensichtlich und sehr deutlich. Und,
wahrscheinlich und hat deswegen Heidi Klum ihn damals verlassen.
Ja, vielleicht, das zeichnete sich schon ab. Ne?
Ja, genau.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein großer Faktor auch, diese Endorsements. Also wir werden immer, glaube ich, ein bisschen mehr peinlich berührt, wenn irgendwelche Sänger oder Schauspieler, wobei es das auch hier gegeben hat, ne, es gab ja in der Vergangenheit irgendwelche Schriftsteller oder so, die Wahlkampf gemacht haben, Günter Grass für Willy Brandt oder so.
Aber eher so von SPD-Seite, aber dass jetzt, keine Ahnung, Jan Delay ausrastet und ein extra Konzert gibt oder einen Post machen würde und sage, okay, ich unterstütze XY, das ist bei uns doch eher... Ja. Vielleicht so ein komisches Gefühl auf der Haut.
Genau, das meine ich. So ein bisschen peinlich berührt, so, ja. Und so und auch lieber nicht. Und ich glaube, in den USA ist da, wie gesagt, was ich vorhin meinte, der Show-Effekt ist wichtiger und man ist da auch ein bisschen entspannter bei vielen Sachen sowieso und was das betrifft auch. Und es ist schon nicht jetzt wahlentscheidend im Sinne von, oh, jetzt hat Taylor Swift sich entschieden, jetzt ist der Drops gelutscht, das nicht. Aber wenn eine Wahl so eng ist wie diese und in manchen Swing States wenige tausend Stimmen den Ausschlag geben könnten, dann ist alles, was in die eine oder die andere Richtung zieht oder ablenkt, die paar Unentschieden, die es noch gibt, Unentschiedenen, dann hat das, können das sich auswirken.
Wieso ist das eigentlich so, dass es so ein paar wenige Swing States, so heißen die ja, Sie haben es gerade gesagt, man so nennt. Also meine Heimat ist Bremen, da weiß also eigentlich wirklich jeder. SPD-Hochburg, da wird sich, glaube ich, in den nächsten 50 Jahren auch nichts ändern. Hessen und Saarland, mal so, mal schwarz-grün, mal schwarz-rot. Bayern ohne CSU-Mehrheit, praktisch unvorstellbar. Also
ja, das ist doch die Parallele in gewisser Weise.
Also sind unsere Bundesländer vergleichbar dann? Die Swing States sind die, welche Bundesländer wären das denn dann bei uns?
Ich glaube, genau. Hessen, ja, Hessen vielleicht. Jetzt in letzter Zeit viel CDU-Regierung, aber auch lange SPD. Also es wechselt immer so ein bisschen. Aber auch in den USA sind die mal so. Es gibt ja auch welche, die jetzt heute ganz klar republikanisch sind, die vor ein paar Jahren noch ganz klar demokratisch waren. Das ist ein demografischer Wandel. Und klar, im Süden sind es eher die republikanischen Staaten, also bis Texas mal demokratisch wird. Aber wer weiß, vielleicht...
Texas ist das neue Bremen.
das möchte ich sehen.
Das bleibt einfach so. Aber die kann
Texas
klar.
ist das Bayern von Amerika.
Ja, ganz so genau, ganz genau. Aber das heißt, es ist Show dabei. Es ist aber auch ein Ringen um diese Swing States. Und neben all der Show geht es ja auch um wichtige Inhalte. Also wir haben jetzt ein bisschen geschmunzelt und haben gesagt, der eine postet und der andere bekennt sich. Aber es hat dann ja Konsequenzen fürs Land. Das ist auch schon allen bewusst. Ne?
Absolut. Also es nimmt auch, glaube ich, keiner wirklich leicht. Aber es ist immer mehr auch so eine Art Kulturkampf geworden. In den USA, wohin das Land auch so ideologisch vielleicht auch sich bewegen soll. Und die einen sind eher progressiver, multikultureller. Vor allem auch Frauen sind progressiver oft in ihrer Wahl. Und Trump hat eine sehr starke Basis in der ländlicheren Bevölkerung, bei männlichen Wählern und Männern. Und also da ist
bei
schon
den Erzkonservativen, also die Heritage Foundation, mit denen haben sie ja auch kommuniziert, eher so ein erzkonservativer Think Tank, sehr republikanisch, die gleich so einen Zig-Punkte-Plan aufgestellt haben, was uns erwartet, wenn Trump dann an die Macht kommt. Also da geht man auch offen mit um und das wird natürlich auch in den Shows, in den News auch entsprechend diskutiert, ne?
Also da gibt es keine Geheimnisse in dem Sinne. Aber auch bei Trump gibt es ja eigentlich kaum Geheimnisse. Ist ja nicht so, dass er quasi irgendwas vormacht und dann sollte er gewinnen, irgendwas aus dem Hut zaubern und sagt, so, ist aber eigentlich die Agenda. Also vieles von dem, was er sagt, meint er dann so im Sinne von, das würde er auch angehen.
Das hat er doch schon längst wieder vergessen.
Das Schwierige ist, soll man es wörtlich nehmen, soll man es ignorieren, als nur so ein Testballon. Und das ist das Schwierige sowohl für politische Gegner von Trump als auch für Journalisten, die sagen, okay, das müssen wir jetzt nicht unbedingt drüber schreiben, weil das meinte doch sowieso nicht so. Andererseits ist es der potenzielle Präsident der USA. Also
dann muss man es ernst nehmen und dann darf man auch nichts auf die leichte Schulter nehmen, was als Aussage dann formuliert wird. Und manchmal sind die Aussagen ja auch sehr extrem. Also denken wir an den Support der Waffenlobby.
Ja, also klar, das ist auch, oder ich meine, wenn er tatsächlich Millionen Menschen deportieren will, und zwar richtig, wie sagt er neulich, irgendwie ruppig irgendwie, also
dann, Samthandschuhe werden da nicht angezogen.
Genau, also dann verstehe ich, warum viele Menschen in den USA gerade Angst haben und auf diese Wahl gucken, nicht nur, wie die Steuerreform ausfällt, sondern eben wirklich existenzielle Nöte und Sorgen haben. Also das ist schon wirklich nicht nur Show und so, das gehört alles dazu, dieser ganze Zirkus, die T-Shirts, die Aufkleber, die Ballons. Aber insgesamt ist es natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
Dann schauen wir nochmal auf die Polarisierung, weil das ist ja etwas, was nicht nur USA-typisch ist, sondern das haben wir auch in Frankreich, das haben wir auch in Deutschland Tendenzen, in skandinavischen Ländern. Wie nehmen Sie denn die Polarisierung wahr? Also wir haben es eben schon angedeutet, mit einer Partei, die Wahlergebnisse nicht anerkennt, die noch heute sagt, ihr habt uns den Wahlsieg geklaut, die das Kapitol gestürmt hat, die Republicans, da gibt es wirklich Hardliner und immer wieder den Begriff der Fake News, die Sender zu unterwandern, das macht doch etwas mit einem Land.
Es verschiebt Grenzen. Also eine Grenze, die einmal verschoben ist, ist dann schwer wieder zurückzuschieben. Gleichzeitig muss man halt auch sehen, es sind ja nicht alle Republikaner. Also der 6. Januar war eine Zäsur, aber das haben, wie mein Schwiegervater Paul, eben auch Millionen Republikaner verurteilt. Und die sagen, das ist absolut richtig, dass sie verurteilt wurden. Viele dieser Redelsführer damals oder die da eben ins Kapitol gestürmt sind. Und insofern auch das, was an Fake News oder so an Unwahrheiten rüberkommt, da wird dann schnell mit den Schultern gezuckt und das quasi, das kann man doch sowieso nicht ernst nehmen. Das meint er so gar nicht und wird nicht so für bare Münze genommen.
Also das denkt auch so jemand wie Kid Rock. Ich meine, er ist ein internationaler Musiker. Sie haben ihn ja besucht für ihre Doku. Wirklich nochmal Trump America. Und er sagt ja und ruft ihn dann zum Beweis an.
Ja, ja,
er ob er rangeht, müssen wir jetzt nicht verraten. Dafür muss man sich die Doku anschauen.
Ja, das ist ein Cliffhanger jetzt sozusagen. Ja, ja, aber der hat sich so ein bisschen, wenn man so will, entschieden, in diese Schiene zu gehen, weil wahrscheinlich, zum Beispiel als Taylor Swift dann gesagt hat, ich bin für Harris, werden wahrscheinlich ein paar republikanische Hardliner dann nie wieder Taylor Swift gehört haben oder solche Dinge. Aber andererseits, man darf es auch nicht ganz so heiß essen, wie es gekocht wird. Also viele Amerikanerinnen und Amerikaner, für die ist die Wahl nicht so alltagsbestimmt und entscheidend. Die finden halt den einen oder den anderen gut. Und dann
ja, aber trotzdem, ich merke das in meiner amerikanischen Gastfamily, wir sind auch wöchentlich in Kontakt. Es gibt schon Themen. Ich war letztes Jahr im Sommer da, da hieß es, du, ich weiß, du bist politisch interessiert, bitte, wenn wir Barbecue hier machen, Barb, weil die Bärbel nicht aussprechen können, keine politischen Diskussionen rund um Trump oder rund um Biden. Also es gibt auch schon Situationen, wo Familien, Freundeskreise, dann da wird absolut das Eis ein bisschen dünn.
Absolut. Ne? Also in meiner Familie reden sie immerhin noch miteinander, aber das ist schon, ja, aber es ist halt eben auch, weil sie sagen, okay, es ist uns jetzt nicht wert, darüber zu brechen. Aber wir kennen genug Beispiele im Bekanntenkreis, wo wirklich Geschwister nicht mehr miteinander reden, Töchter mit ihren Vätern nicht mehr miteinander reden und sich ignorieren, weil da immer auch eine gewisse Lebensauffassung und Ideologie dahinter erwartet, vermutet wird oder auch wirklich existiert. Und dann sagen wir, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Was sollen wir uns da die Köpfe reinreißen? Oder man, ja, das nimmt einerseits zu, weil es schwer ist, das zu überbrücken, aber gleichzeitig, oder es führt dazu, dass man gar nicht mehr über Politik redet. Also bei Thanksgiving oder beim Weihnachtstisch
no politics, please.
Bloß nicht, weil sonst artet das aus. Und
aber
dann,
diese Tendenz ist ja, stellen wir auch bei uns fest. Also Fronten verhärten sich, es wird schwieriger, Brücken zu bauen, den anderen ausreden zu lassen, auch zuzuhören, vielleicht auch sagen, vielleicht ist auch etwas dran an dem Punkt, können wir einen Kompromiss finden? Das macht ja Demokratie aus, die Kompromissbereitschaft.
Warum das ist das Wesen. Das so?
Ja, ist das Wesen, genau.
Und ich glaube, dass gerade in einem
neben langen Sitzungen.
Genau. Und, aber gerade in den USA, wo es ja nur zwei Parteien gibt, die um die Macht oder um Gesetze ringen, da geht es ja quasi noch mehr um Kompromisse als vielleicht bei uns, wo eine Koalition erstmal einen Kompromiss finden muss. Das ist schwierig, wenn das eben zu einer Art Schimpfwort wird und dadurch quasi der Kongress blockiert ist, weil nichts mehr geht. Und wenn Politiker quasi nicht sehen, dass man auch was gewinnt, auch wenn man was aufgegeben hat an einer anderen Stelle, dann wird es schwer und das ist das große
Problem. Wir, die wir
Problem.
Verheiratet sind, wissen das natürlich, ja. Das ist ja wie in einer Ehe. Hallo, wir können uns ja auch nicht immer durchsetzen. Vielleicht braucht man andere Bilder. Ja. Aber ohne Kompromissbereitschaft kommen wir doch nicht weiter oder landen am Ende in einer...
Kid Rock hat interessanterweise gesagt in diesem Interview, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo das die Erkenntnis da ist, dass wir genug davon haben. Und die Amerikaner. Mhm. Also, dass wir sagen, okay, wir müssen irgendwie da wieder zurückfinden. Und diese Einsicht existiert ja übers Land verteilt, fast überall. jeder sagt, oh, das geht so nicht weiter. Aber es ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie manchmal, keiner zuckt zuerst. Keiner will quasi der Erste
der
sein.
Showdown.
Ja, so ein bisschen. Und dann erst so, der zuerst. Und dann komme ich auch hinterher. Aber ja, vielleicht muss es erstmal so an die Wand fahren. Auch der Kongress erstmal so dysfunktional werden, was ich nicht hoffe, weil er immer wichtige Gesetze verabschieden muss.
Allerdings.
Aber dass man dann erstmal sagt, okay, lass uns da mal. Und dann gibt es dann doch immer wieder, dieses Land hat sich so oft erneuert. Da ist so viel Dynamik drin und so viel, auch es ist jünger als viele Länder in Europa sind. Und da daraus hat das Land immer wieder Krisen gemeistert und sich da auch Kraft rausgezogen. Und das ist meine Hoffnung, dass es da irgendwie dazu auch kommen kann.
Spielt eigentlich das Thema Klimawandel eine große Rolle in diesem Wahlkampf?
In diesem Wahlkampf nicht unbedingt grundsätzlich, aber diese beiden Hurricanes, die die USA gerade heimgesucht haben, Helene und dann Milton. Also da ist dieses Thema plötzlich buchstäblich nochmal auf die Tagesordnung gespült oder geweht worden, weil es eben zeigt, welche enorme Wucht, also diese Heftigkeit, diese gestiegene und auch diese Frequenz an Katastrophen, dass das ein Thema ist. Und ich glaube, da wird sich jetzt auch zeigen, vielleicht auf den letzten Metern, das ist ja immer oft im Wahlkampf von der Oktober-Surprise die Rede, dass auf den letzten Metern noch was um die Ecke kommt, was so einen gewissen Drall in den Wahlkampf geben kann. Und zum einen, wie die Regierung damit jetzt umgeht, deswegen hatte Joe Biden ja auch seinen Deutschlandbesuch abgesagt, um Milton da eben zu die Rettungsmaßnahmen zu überwachen in gewisser Weise. Und
genau,
und
Anfang Oktober war das.
Genau. Also das ist so ein bisschen schon ein Thema, aber wenn das jetzt nicht passiert wäre, glaube ich, dann wäre das jetzt nicht zwingend vorneweg. Für viele Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner ist es ein Thema, aber es ist jetzt nicht auf der Agenda gewesen.
Macht das einen Blick aus, ob ich aus der Großstadt komme, bin ich dann vielleicht eher demokratisch geprägt, auf dem Land eher republikanisch? Stimmen diese Klischees oder wo laufen die Konfliktlinien denn eigentlich lang? Make America Great Again, da ging es um Arbeitsplätze, um nationale Förderung der Stärke, auch nationaler Unternehmen.
Ich glaube, es ist schon was dran an diesem. Es ist ein Vorteil. Es gibt genauso in großen Städten Republikaner und Trump-Fans und umgekehrt auf dem Land eben auch Demokraten. Aber man sieht halt doch in den Wahlergebnissen, beispielsweise Pennsylvania ist ein gutes Beispiel, ein wichtiger Swing State. Aber der ist, wenn man auf die Karte guckte, ein ziemlich roter Staat, sehr ländlich geprägt, Appalachentäler, Ausläufer, die da das prägen. Aber dann gibt es zwei blaue, riesige, große Inseln im Westen und im Osten des Bundesstaates, nämlich Pittsburgh und Philadelphia. Und das sind Unistädte, das ist sehr urban und da leben so viele Menschen, dass Pennsylvania überhaupt zur Disposition steht, ne? Also genügend Leute. Und da zeigt sich das schon so ein bisschen ab, dass es was dran ist. Aber gleichzeitig gibt es eben auch Alt-Jung oder es gibt eben auch durchaus verschiedene Linien, an denen diese Kluft langläuft in den USA. Aber ja, das ist schon eine der größeren.
Okay, kurzer Tipp. Wie geht's denn aus, Herr Zamperoni?
Ich glaube tatsächlich, dass Pennsylvania der Schlüsselstaat ist.
Nee, nicht der Schlüsselstaat. Insgesamt. Wer gewinnt?
Naja, aber wenn Kamala Harris nicht aber Pennsylvania gewinnt, dann wird sie es, glaube ich, nicht schaffen, ins Weiße Haus zu kommen. Und da gibt es eben The Road to the White House, also der Weg.
Okay, ich frage jetzt nochmal Ihr Tipp. Wie geht's aus?
Also ich kann mich da, glaube ich, nicht festlegen, weil es so knapp sein wird und es kann sowohl als auch in die andere Richtung, die eine oder andere Richtung gehen. Sorry.
Wenn er die Wahl gewinnt, heißt das für Europa?
Dass wir da uns jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken dürfen und sagen, oh, mit dem spielen wir aber nicht, sondern im Gegenteil, wir müssen da, glaube ich, sehr nüchtern daran gehen und sagen, okay, das ist die Entscheidung der Amerikanerinnen und Amerikaner und wir brauchen einen starken Bezug zu den USA als Partner, gerade mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn die Amerikaner sich da zurückziehen sollten. Das wird sich dann zeigen und das ist ein wichtiger Faktor und ich glaube, deswegen kann man gar nicht sagen, dass eines besser oder schlechter. Es ist anders.
Hat in ihrer Doku gesagt, naja, das hätte schon fatale Folgen für Sicherheit, für Stabilität und wir sollten vielleicht mehr an unsere eigene Führungsrolle denken und da wieder etwas selbstbewusster sein, nicht so viel Angst vor uns selber haben, ja?
Auf jeden Fall. Kommt. Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen mehr die Verantwortung auch wahrnehmen und nicht immer denken, ja, das wird schon gut gehen, die Amerikaner stehen ja im Hintergrund da.
Auch mal handeln dann, ne? Kommt das Land dann wieder zur Ruhe nach so einer Wahl?
Also der Idealfall wäre ja eigentlich, dass es einen Erdrutschsieg gibt für die eine oder andere Seite, wo man dann nicht sagen kann, oh, das ist ja so knapp und da gab es doch bestimmt irgendwie Wahlbetrug, sondern es ist so klar, dass da keiner irgendwie, und dann ist munterwischen weitermachen. In 4 Jahren ist dann die nächste Wahl. So ist es eigentlich bisher immer gewesen. Ich glaube, jede Wahl hat die Chance, dass es danach erstmal zur Ruhe kommen kann. Aber ich fürchte, dass gerade wenn es knapp wird, in manchen Bereichen werden da so viele juristische Nachspiele gestartet werden.
Das klingt
und
nicht
so.
Gut.
Das, ja, also ich glaube nicht, dass wir am Wahlabend ein Ergebnis haben werden.
Nein.
Und je länger das dann dauert, es ist das Grundproblem bei all dem, auch dieses, die Wahl ist so gestohlen von Donald Trump, ist, dass es Misstrauen sät und den demokratischen Prozess und die Institutionen und da das Fundament Risse bekommt. Und das ist das große Problem.
Und die Risse sind ja schon da, das würden dann, wahrscheinlich würden die Cracks dann nochmal breiter,
absolut,
breiter,
also,
werden.
Absolut, das ist die große Gefahr und die Sorge. Und was passiert dann in einem Land, wo so viele Menschen Waffen haben und dann vielleicht ein paar Durchgeknallte sagen, so, jetzt muss ich das selber in die Hand nehmen. Ich glaube nicht, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen wird, aber dass es Unruhen gibt, dass es Gewalt geben kann, vielleicht Ausschreitung, vielleicht sogar Tote auch, also ist nicht ausgeschlossen.
Wenn Sie in 4 Jahren wieder eine Doku drehen, kommt dann auch der Name Trump darin wieder vor?
Nein, ich glaube nicht, weil die Term Limits, die 2 Amtszeiten, die man haben kann, stehen eigentlich sehr felsenfest in der Verfassung geschrieben und daran glauben, glaube ich, auch die Republikaner in der Mehrheit. Insofern halte ich jetzt, vielleicht ist es ein bisschen naiv oder blauäugig zu sagen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt die Bahn für einen Diktator Trump gelegt wird, sondern da wird neu gewürfelt.
Okay, und sonst kann man sich ja auch Ihre Meloni-Doku mal, wenn man nicht mal nur auf Amerika schauen will, sondern auf Italien, dann auch nochmal
Mein Italien unter Meloni
dann anschauen. Genau. Oder sich Ihren Podcast anhören mit Ihrer Frau Amerika, wir müssen reden. Oder
sehr
es könnte
gerne
auch heißen, Schatz, wir müssen reden.
Das ist dann irgendwann ein Spin-off, genau,
ja, genau.
Paartherapie.
Ganz genau. Ja, wir haben heute auch geredet. Wir bedanken uns für Ihre Zeit, lieber Ingo Zamperoni. Gute Reise, kommen Sie gesund an und auch wieder zurück, sonst vermisse ich Sie bei den Tagesthemen.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Wenn ihr nach diesem Gespräch gar nicht genug von Ingo Zamperoni und seinem Blick auf die USA bekommen könnt, empfehle ich euch den Podcast Amerika, wir müssen reden in der ARD Audiothek. Zusammen mit seiner Frau Jiffer analysiert er den Wahlkampf in den USA und ordnet die wichtigsten Schlagzeilen neutral ein.